Also es war natürlich schrecklich. Es war nicht schön, wie der Strand aussah natürlich. Aber die ganze Gegend und das Ambiente, auch mit den Menschen, die da zusammen geholfen haben, auch mit den Fischern, die uns dann was zum Essen gemacht haben nachher, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und mit den Problemen, in Anführungsstrichen, die ich vorher geschildert hatte, habe ich dann halt gesagt, hey, was machen wir eigentlich in München? Warum ziehen wir nicht nach Galizien? So kam das dann ins Rollen.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück. Susanne hat mir vor einiger Zeit in der Facebook-Gruppe zum Podcast geschrieben, dass sie sich für Nordspanien interessiert und sich eine Folge dazu im Podcast wünscht. Und deshalb, liebe Susanne, geht es heute in den Nordwesten Spaniens, in die autonome Region Galizien. Und ich muss ehrlich sagen, vor dieser Folge hatte ich keine Ahnung, dass es dort sogar sehr ähnlich wie in Irland ist. Ein bisschen wärmer natürlich, aber genauso grün und auch relativ regenreich. Und auch die Uhren ticken dort ein bisschen anders als im Rest Spaniens. Also sei sehr gespannt, mehr dazu gleich. Vorher noch kurz eine E-Mail, die mir Roman geschickt hat über meine Webseite derauswandererpodcast.com. Er schreibt: Hallo Nikolas, bisher habe ich nur wenig Berührungspunkte mit Podcasts gehabt. Aktuell habe ich mir vorgenommen, jeden Tag 10.000 Schritte zu laufen und dabei begleiten mich jetzt deine Podcast-Folgen. Deine Art, die Interviews zu führen und die Auswahl deiner Gesprächspartner sorgen immer für Gespräche, die mich interessiert und gebannt lauschen kann und die mir meine Spaziergänge bereichern und mich so inspirieren, dass ich dann immer meiner Frau und meinen Kindern davon erzählen möchte. Vielen Dank dafür. Und wer weiß, vielleicht überlegen wir uns das Auswandern auch einmal. Ja, lieber Roman, herzlichen Dank für diese nette Nachricht. Ich freue mich sehr, dich auf deinen langen Spaziergängen zu begleiten und dass ich nicht die 10.000 Schritte selber machen muss. Und vor allen Dingen, dass du dich da wegträumen kannst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn natürlich möchte ich mit diesen Folgen hier Menschen zeigen, welche Chancen im Ausland auf sie warten und wie sie auswandern können. Aber genauso, und das ist der Großteil der Hörer hier, freue ich mich über jeden, der hier einfach reinhört, um eine gute Zeit zu haben. Also, lass uns weitermachen. Los geht's mit der neuen Folge.
Mein Podcast.
Galizien ist eine autonome Gemeinschaft im Nordwesten Spaniens. Die Region ist unter anderem für ihre 1000 Flüsse und die grüne Landschaft bekannt. Berühmt ist Galizien aber auch für den Jakobsweg, besser gesagt die Endstation der Pilgerwege, die Kathedrale von Santiago de Compostela, die ist eben direkt in Galizien. Landschaftlich erinnert mich vieles, wie schon erwähnt, an Irland, auch weil es so sehr hügelig und grün ist und an der Küste diese schönen Felslandschaften gibt. Mein Gast heute ist Markus Hoffmann. Er ist 2004 nach Galizien ausgewandert und war schon vorher viel in der Welt unterwegs. Als Jugendlicher hat er in den USA gelebt, ist später nach Costa Rica weitergewandert, war zwischendurch in Deutschland und ist eben vor 20 Jahren im Nordwesten Spaniens sesshaft geworden. Was ein Unglück mit seiner Wahl, in diese Region auszuwandern, zu tun hatte und was für ihn, der an verschiedenen Orten dieser Welt gelebt hat, eigentlich seine Heimat ist, darüber und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Markus.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Markus, wenn du bei dir, ich glaube, du wohnst ja direkt am Meer oder kannst aufs Meer gucken. Deswegen interessiert mich, was siehst du denn, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
Also jetzt tatsächlich, wo ich mein Büro habe, das habe ich extra so gelegt, dass ich auf die Straße gucke, dass ich nicht so abgelenkt bin.
Nicht in Schwärmen kommst.
Aber tatsächlich auf der anderen Seite hinter mir bin ich ungefähr 10 Meter, je nach Ebbe und Flut, vom Meer entfernt, ja.
Ist das, bist du in so einem kleinen Dorf oder wie muss ich mir das vorstellen, wo du da lebst?
Ja, schon so ein Städtchen, insgesamt mit dem ganzen Drumherum, so 10.000 Einwohner. Auch mit mehreren Schulen und so. Es ist zugegebenermaßen im Sommer mehr los als im Winter. Aber hier ist eigentlich so ganz normales Kleinstadtleben.
Wie ist das Wetter aktuell?
Jetzt im Moment sehr gut. Aber das ändert sich in Galizien natürlich ständig. Ich nenne es manchmal das Regenbogenland, weil es auch sehr oft regnet und die Sonne scheint. Aber man kommt hier auch nicht zum, nicht wegen dem Wetter hin, sondern weil es grün ist, würde ich sagen. Und Wasser ist ja zurzeit sogar auch so ein Asset, wenn man auch so sich in Spanien umguckt. Ja. Also hier ist alles sehr grün und regnet eigentlich sehr viel, aber momentan scheint die Sonne.
Hört sich ein bisschen an wie in Irland, ehrlich gesagt.
Ja, sehr ähnlich wie Irland-Schottland. Ich sage oft, das ist so das Irland-Schottland von Spanien her.
Okay, ja, spannend. Das Interessante, und da wollen wir gleich einsteigen, ist bei dir der Grund, der dich nach Galicien gebracht hat, denn in über 170 Folgen im Podcast gab es noch nie diesen oder einen ähnlichen Grund. Aber das ist jetzt so ein kleiner Teaser, darüber sprechen wir gleich. Bevor wir dazu kommen, ich habe es kurz in der Einleitung gesagt, du hast schon in den USA gelebt, du hast in Costa Rica gelebt, bevor du dann 1996 zurück nach Deutschland gekommen bist. Mhm. Wenn man wie du mit der Familie ebenso als Jugendlicher ins Ausland geht, man lebt da sehr lange, man kommt dann nach Deutschland zurück, in Anführungszeichen, ist das dann für dich wie eine Auswanderung gewesen nach Deutschland oder was ist für dich heute Heimat eigentlich?
Boah, das ist ein sehr tiefgründiges Thema. Ich bin ja mit 15 eigentlich aus Deutschland weggegangen und das ist halt so ein Alter, wo man, naja, so mitten in der Pubertät, im Aufwachsen ist und Kontakte knüpft. Und da, wo ich vorher in Deutschland gelebt habe, in Essen, dort bin ich aufgewachsen, kenne ich eigentlich niemanden mehr, weil alle irgendwie weggegangen sind innerhalb Deutschlands meistens. Meine Familie ist aus München, da fühle ich mich in Deutschland noch am meisten zu Hause. Deshalb bin ich nach Costa Rica auch nach München gegangen, um eigentlich so meine Großeltern erst kennenzulernen. Aber so wirklich Heimat, wo ich halt schon immer war, kannte ich in dem Sinne gar nicht. Insofern habe ich mir das eigentlich jetzt hier aufgebaut, wo ich seit 20 Jahren lebe und ich habe eigentlich noch nie so lange an einem Ort gelebt. Also eigentlich ist Heimat am meisten jetzt hier.
Also das heißt, als du 96 dann nach München gekommen bist, war das für dich quasi wie auch so ein fremdes Land dann?
Na, ich war Weihnachten und so war ich natürlich immer in München. Meine Großeltern wohnen da, meine Tante, Onkel. Also ich kannte das schon immer. Ich bin ja auch dort geboren worden, aber Also es war nicht fremd, war auch nicht auswandern, war aber auch nicht wirklich zurückkommen. Es war einfach neu.
Du hast dann 8 Jahre in München gelebt. Wie war das?
Also das war sehr, sehr spannend, weil ich hatte das Studium fertig. Ich hatte ein MBA, was damals ziemlich exotisch war, zusammen mit allem, was ich gemacht hatte. Habe dann also bei einer Unternehmensberatung schon mit 24 angefangen, ohne so wirklich zu wissen, wo ich da reingeraten bin. Dann durfte ich nochmal zur Bundeswehr gehen. Das war dann ein bisschen blöd in dem Alter. Dann hatte ich aber die Möglichkeit, drüber nachzudenken. Das erste Mal wirklich nicht immer das zu machen, was kommt und was mir angeboten wird, sondern einfach eine eigene Entscheidung zu treffen. Und da bin ich dann erstmal in Venture Capital gewechselt und ganz, ganz schnell dann in den Internetboom so reingerutscht. Also ich war da ziemlich am Anfang mit dabei, so um die 2000 war das dann.
Dotcom-Blase.
Genau, also es war mega, mega spannend und aber so spannend, dass ich halt nicht loslassen konnte und ja, mit 28 dann eigentlich schon meinen ersten kleinen Burnout hatte und das war natürlich auch so ein Moment, wo man dann sich zurücklehnt und denkt, hey, was machst du da eigentlich? Und dann habe ich mir auch 2 Jahre wirklich erstmal freigenommen in München. Und das war also alles eine tolle Zeit. Aber ich habe halt gemerkt, ich kann mich da nicht so realisieren, verwirklichen, wie ich das möchte. Also ich wollte immer ein Haus mit Garten. Das war irgendwie immer so ein Traum von mir. Zeit für mich. Ich mache ganz gerne Projekte. Ich habe Ideen, die ich umsetzen möchte, die natürlich meistens dann nicht funktionieren. Und sowas ist in München natürlich extrem teuer alles. Also Haus, seine eigene Zeit und so weiter. Aber im Großen und Ganzen war es eine super Zeit, tolle Erfahrungen. Habe meine Großeltern kennengelernt. Also ich bereue da nichts. Ne?
Ja, du hast ja nicht nur deine Großeltern kennengelernt, sondern soweit ich weiß ja auch deine heutige Frau, oder?
Ja, genau. Also das war dann in der Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe, also wo ich mir quasi die Auszeit genommen habe. Da haben wir uns ganz klassisch auf einer Party kennengelernt und wollten dann mal nach Costa Rica in Urlaub fahren und das war genau da, wo die Prestige damals gesunken ist, 2002, hier vor der Todesküste in Galicien. Und dann haben wir natürlich gesagt, wir können jetzt nicht in Urlaub fliegen, wir fliegen jetzt erstmal, machen Pause in Galicien und helfen da, die Strände sauber zu machen. Und da habe ich mir wirklich gedacht, boah, das ist, also es war natürlich schrecklich. Es war, also es war nicht schön, wie der Strand aussah, natürlich. Aber die ganze Gegend und das Ambiente, auch mit den Menschen, die da zusammen geholfen haben, auch mit den Fischern, die uns dann was zum Essen gemacht haben nachher, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und mit den Problemen, in Anführungsstrichen, die ich vorher geschildert hatte, habe ich dann halt gesagt, hey, was machen wir eigentlich in München? Warum ziehen wir nicht nach Galicien? So kam das dann ins Rollen. Und meine jetzige Frau ist halt glücklicherweise, also wirklich aus der Ecke, aus Betanzos. Und die hat sich dann breitschlagen lassen, hierher zu ziehen, ja.
Ja, weil das ist, ich habe das vorhin gerade angeteasert, das ist der Grund. Also eben, wer das vielleicht sich noch daran erinnern kann, die Prestige war dieses riesige Tankschiff, das war unterwegs da in Spanien, vorbei ist dann, glaube ich, sogar auseinandergebrochen. Da sind zehntausende Tonnen Öl ausgelaufen, eine der größten Umweltkatastrophen in Europa und glaube ich aber auch weltweit. Weil du das auch vorhin gerade gesagt hattest, dass, ne, man kann sich das wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen und wahrscheinlich dann auf der anderen Seite wieder nicht. Ich meine, Galicien hat 1700 Kilometer Küste. War da alles voll mit Öl, was da irgendwie an die Strände gespült wurde? Oder wie sah das aus?
Im Norden von Galicien gibt es sehr viele so Steilküsten. Man kann sich das ein bisschen wie in Norwegen auch vorstellen. Wo dieses Öl dann zwischen den ganzen Steinen und so drin klebte. Und man musste wirklich, also man hatte so Anzüge anbekommen, die wurden dann auch überall verklebt mit so Duct Tape, mit diesem silbernen. Man hat Masken zum Atmen aufbekommen, das war damals noch ungewohnt, jetzt haben wir uns ja lang gewöhnt. und man durfte da auch nur, ich glaube, 2 Stunden oder sowas, trotz dieser ganzen Montur durfte man da nur arbeiten, wegen den Gasen und musste also wirklich mit der Hand, also mit Handschuhen natürlich, das dann da alles rauskratzen aus den Steinen und zwischendurch steckten dann natürlich auch tote oder nicht tote Tiere dazwischen und das war so im Norden, wo wir waren und im Süden, wo weniger steinige Küste ist und mehr Strände, da wurde das halt einfach an den Strand gespült und teilweise ist das dann auch nicht obendrauf auf dem Sand, sondern man muss da ein bisschen graben und man hat diese dickflüssige Masse, weil das war ja Altöl, also womit man nicht mal mehr Kunststoffe machen konnte, da musste man das dann da so in so große Eimer quasi reinschaufeln, das ist wahnsinnig schwer. Ja, es war schon ziemlich überall und man sieht es auch, oder man hat es lange Zeit gesehen, einfach an den Steinen bei der Ebbe, wenn die einfach schwarz waren. Schwärzer als weiter oben, wo die Flut nicht hinkommt.
Ja, aber eigentlich spannend, wie du in so eine Region gekommen bist, eben um erstmal zu helfen, um da eben das halbwegs irgendwie wieder sauber zu bekommen, dann dich in diese Region zu verlieben. Was hat denn deine Frau, war die begeistert dann von der Idee, dass ihr hierhin auswandert oder wie sahen dann die nächsten Schritte aus?
Na, sie erstmal nicht. Sie wollte eigentlich in München bleiben. Sie fand das ganz toll da. Also ich ja auch. Ja, sie hat sich dann, also sie fand die Idee dann auch nicht so ganz verkehrt. Und die ersten Jahre hier war dann auch schon immer angedacht, dass wir mal wieder zurückgehen oder mal ein paar Jahre zurückgehen. Und das hat sich dann eigentlich, glaube ich, erst gelegt mit den Kindern, weil mit Kindern hier zu leben ist, glaube ich, ein bisschen einfacher und freundlicher als in Deutschland, zumindest was wir so Erfahrungen gemacht haben auf unseren Reisen. Und naja, vielleicht wenn die aus dem Haus sind, kann es schon sein, dass wir mal wieder ein paar Jahre nach München gehen. Das schließe ich jetzt gar nicht aus, aber.
Was hat dich so fasziniert? Also man muss ja sagen, das ist ja eine autonome Region in Spanien im Nordwesten. Eben, ich habe es vorhin gesagt, 1700 Kilometer Küste ist auch, glaube ich, auch noch sehr, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber eigentlich eine der ärmeren Regionen in Spanien, also sehr viel Landwirtschaft, Fischfang, Muschelzucht und so weiter. Was hat dich da fasziniert?
Also ich weiß nicht, ob sich jemand von den Hörern hier noch daran erinnern kann, aber ich glaube, es gab, als ich klein war, so eine Serie, so eine 10-teilige Fernsehserie mit Patrick Bachmann, glaube ich, hieß der, die hieß Silas, wo der so ein kleiner Junge im Mittelalter ein Pferd hat und da quasi Abenteuer erlebt. Also die Serie hat mich total fasziniert, als ich klein war, und vom Ambiente, so vom Feeling her, ist es sehr ähnlich. Also man hat hier viele diese alten Steinhäuser und natürlich wunderschöne Landschaften, sowohl Strände, wo kein Mensch ist, wo keine Hotels stehen. Hier hat man ja durch das Klima auch, ist der Tourismus nie so krass angekommen wie auf der ganzen Mittelmeerküste oder auf den Inseln. Das heißt, es ist alles sehr, sehr, sehr ursprünglich, sehr grün. Ja, es regnet natürlich, sonst wäre es nicht grün. Man hat auch das Inland, man hat sogar die Berge, also die Ancares und Picos de Europa, das ist ja alles nicht weit weg, in Asturias dann auch. Ay, wahnsinnig tolles Essen. Ich habe mich da immer willkommen gefühlt. Also ich kenne auch gar keine Deutschen hier, muss ich sagen. Ich kenne einen Deutschen, der weiß jetzt auch, dass ich über ihn spreche.
Hallo.
ansonsten, ja, bin ich hier eigentlich immer super zurechtgekommen. Nett aufgenommen worden, weil Galizien, weil du sagst, eine der ärmeren Gegenden, in den 60er Jahren sind ja sehr, sehr viele Leute auch nach Deutschland, in die Schweiz, nach England ausgewandert von hier, einfach um zu arbeiten und Geld zu sparen. Und die hatten aber mit Deutschland alle sehr, sehr gute Erfahrungen und sind also sehr, sehr glücklich irgendwie, wenn ich hier bin und erzählen mir von ihren Erfahrungen in Deutschland. Also hier in Vilanova zum Beispiel, ist die Stadt ist verschwestert mit Cuxhaven, also auch eine Fischereistadt, wo viele Konservenfabriken sind. Und hier sprechen wirklich, also gerade die Älteren, die sprechen Deutsch mit mir. Manchmal,
ach, wirklich?
Ja, manchmal nicht sehr gut. Und dann bekomme ich diese Rentenbescheide und so, die bringen die hier vorbei, dass ich das mal durchlesen soll. Und nee, also da ist schon so eine Connection da, aber eben dadurch, dass viele Galizier in Deutschland waren. Ich habe auch in Betanzos viele, ja, in meinem Alter, die dort geboren sind, die haben Geburtsort Deutschland, Wagnern, im Pass stehen, wissen teilweise gar nicht, wo das ist. Da waren die Menschen in der Textilfabrik bei Stuttgart. Und Textil ist halt in der Coruña-Gegend eigentlich die große Branche mit jetzt Inditex. Aber es gibt ja noch viele, viele Modemarken, die aus Coruña kommen. Und die Arbeit mit Garnen und Textilen und Textilien und so weiter sehr verbreitet.
Ja, das ist auch, also wir können die Modemarke ruhig sagen, Zara kommt ursprünglich von da, die auch eben produzieren, also eben große Arbeitgeber sind. Die Frage, die sich jetzt die andere auch stellt, was hat denn Markus gemacht? Also du arbeitest nicht bei Zara, du bist, soweit ich weiß, auch nicht in der Fischzucht und in der Landwirtschaft. Was war denn eigentlich dein Plan, auch gerade wenn man eben aus München kommt, dann in so eine strukturschwache Region zieht, was man da macht. Weil das ist ja auch immer das, was sich ja viele fragen, wenn ich jetzt in eine Region ziehe, die zwar wunderschön ist, aber wo es jetzt nicht Jobs wie Sand am Meer gibt.
Ja, es war tatsächlich ein Problem, was ich erst im Nachhinein gelöst habe, zufällig mehr oder weniger. Aber ich wollte schon im Internet bleiben und im Online-Marketing auch. Und das habe ich dann eigentlich mit hierher genommen. Ich habe schon in München mitgeholfen, einen Businessplan zu schreiben für ein Unternehmen, das dann gestartet ist in Deutschland, als ich meine Auszeit genommen habe. Und dann war ich wirklich, wir waren zum Sommerfest dort eingeladen. Das Unternehmen lief dann schon ganz gut. Und dann habe ich gesagt, hey, lasst mich doch das in Spanien aufbauen. Und das war dann auch kein Problem. Die waren eigentlich erstmal froh, dass ich endlich an Bord gekommen bin. Und dann habe ich mir mit der Zeit Kunden in Deutschland gesucht, für die ich quasi Online-Marketing machen kann. Auch bewusst ein paar kleinere Unternehmen, die sich mich jetzt in München gar nicht hätten leisten können, beziehungsweise hätte ich mir nicht leisten können, für das Geld in München zu arbeiten. Ich kann das auch ganz offen sagen. Ich war vom Einkommen her, habe ich hier ungefähr ein Fünftel von dem verdient, was ich vorher in München verdient habe.
Hat es aber auch ein Fünftel Ausgaben wahrscheinlich.
Ja, Also ich habe dann nicht in einer Wohnung gewohnt, sondern habe halt in einem Haus mit einem riesigen Garten gewohnt und habe vor allem nicht 10 oder 12 Stunden am Tag gearbeitet, sondern, das darf ich jetzt gar nicht sagen, ich habe eigentlich immer versucht, mich auf 4 Stunden zu limitieren.
Das ist doch gut, ich mache das auch.
Und wir haben uns dann auch ein Haus gekauft, also ein kaputtes Haus, so eine Ruine. Und da habe ich dann eigentlich den Rest der Zeit gearbeitet. Also es ist nicht so, dass ich jetzt 4 Stunden arbeite und den Rest auf dem Sofa sitze oder am Strand hocke, sondern also ich bin schon ein Typ, der immer irgendwas macht und an irgendwas in Anführungsstrichen arbeitet. Aber eben dieses, es mir leisten können, nicht immer nur für Geld zu arbeiten, das konnte ich da halt verwirklichen.
Jetzt, du sprichst ja Englisch, Spanisch, Deutsch. Gab es für dich Schwierigkeiten oder hast du auch Vorbehalte gemerkt, gerade in der Region, gegenüber Einwanderern oder wie war das?
Gegenüber Einwanderern eigentlich gar nicht. Klar gibt es immer mal komische Leute, aber also die gibt es ja überall. Gerade wenn man jetzt vielleicht ein bisschen in die ländlichere Gegend geht, so Todesküste und so weiter, da kommt man natürlich dann teilweise auch mit Spanisch nicht durch. Da muss man dann auch schon Galizisch lernen.
Wie ist das? Das ist ja so ähnlich wie ein bisschen Portugiesisch, ne?
Das ist im Prinzip Altportugiesisch, wenn ich das richtig verstehe. Also es sind die Wurzeln vom Portugiesisch, das war eine Sprache, ja. Also Galizien gehörte ja auch geografisch, wenn man sich's anschaut, gehört ja eigentlich mehr zu Portugal als zu Spanien. Und
Okay.
es ist noch nicht allzu lange her, dass Galizien wirklich fest zu Spanien gehört.
Sprichst du denn Galizisch?
Ja, klar. Also das würde ich auch immer empfehlen, selbst wenn man es nicht gut spricht und Fehler macht. Ich mache auch im Spanischen noch Fehler. Also Subjuntivo kann ich angeblich immer noch nicht.
Sagt deine Frau oder was?
Ja, die ist Linguistin, also sie muss es
Oh,
wissen.
schön.
Aber wichtig ist, das zu sprechen und vor allem auch zu verstehen, weil wenn man das nicht mal versteht, dann verschließt man sich einfach Türen und Tore und einfach interessante Momente. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, Spanisch und Galizisch lernen, zumindest so gut man kann, weil man kommt hier auch mit Englisch nicht wirklich durch. Also man überlebt, aber es ist nicht ratsam.
Du hast das vorhin eingangs auch mal kurz erwähnt, so die Mentalität. Also du bist auch wegen der Menschen ja dahin gezogen, jetzt nicht nur wegen der schönen Natur. Wie ist denn so der Unterschied? Weil ich war da noch nie im Vergleich. So eine autonome Region hört sich für mich immer so an wie die Gallier früher. Also weißt du, ich stelle mir immer so vor, so ein Dorf, was sich gegen alles, was von außen kommt, erstmal wehrt. Oder wie ist so die Mentalität?
Also, es sind sehr bodenständige Menschen, jetzt als Stereotyp, und niemand ist dann wirklich so, ne? Also
Ja.
natürlich hat man Großstädte, Coruña, Vigo, da ist das Leben natürlich anders als auf dem Land, aber grundsätzlich würde ich sagen, sind sehr, sehr bodenständige Menschen, die auch nicht so unbedingt auf Statussymbole und so, um es jetzt mal mit Deutschland, gerade München zu vergleichen, achten. Es dreht sich halt immer viel um das Essen, um die Familie. Es geht nicht immer nur um den Beruf. Also ich habe zum Beispiel Freunde, da merke ich manchmal nach Jahren, also ich kenne die seit Jahren und dann hat mich letztens eine Freundin gefragt, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Und die dachte, ich wäre Musiker. Und ja, weil ich halt ein paar Gitarren zu Hause hängen habe, aber es sind halt ganz andere Themen, die angesprochen werden. Es geht nicht immer nur um was fährst du für ein Auto oder was machst du für ein Projekt und rentiert sich das denn? Und also man muss nicht immer alles dreimal umdrehen, bevor man eine Entscheidung trifft. Man kann auch mal Sachen ausprobieren und auch jetzt, was ein Haus angeht, einfach mal was bauen. Gut, jetzt aus meinem letzten Projekt, den Hausinspektionen hier, habe ich auch gelernt, dass es tatsächlich relativ wenige Häuser gibt, die wirklich so 100% legal sind, aber es ist halt alles ein bisschen lockerer. Ohne so locker zu sein wie jetzt und kompliziert wie jetzt in Costa Rica zum Beispiel, also es ist schon europäisch, sage ich mal. Aber die Menschen sind einfach ein bisschen, ja, sie haben Zeit.
Was stört dich an der Region? Ich meine, du lebst jetzt seit 20 Jahren da, hast in diesem Jahr, soweit ich weiß, ja dann 20-jähriges Jubiläum, oder?
Ja.
Was stört dich? Also auch so, wo du sagst, auch nach 20 Jahren kann ich da noch nicht drüber hinwegsehen oder gibt es da gar nichts?
Also was ich schade finde, ist, dass halt viele gebildetere Menschen aus der Uni ins Ausland gehen und quasi hier weggehen, weil sie hier keine Zukunft, keine Möglichkeiten finden oder sehen. Das finde ich schade. Ansonsten, was finde ich jetzt hier schade? Ja, man kann nicht, also jetzt, wenn man essen geht in Deutschland, fragt man sich jetzt erstmal, mache ich jetzt Italienisch oder Griechisch oder Türkisch oder Afghanisch oder Äthiopisch? Das kann man hier leider nicht machen. Also man hat relativ wenig internationale Einwanderer hier. Hauptsächlich ist das Essen hier lokal, aber es ist sehr gut. Ich glaube, mich stört eigentlich gar nichts.
Ja, muss ja nicht.
Manchmal, ja, wie halt die Menschen, aber das ist auch nicht mehr so. Am Anfang war das so, als wir einen Hund hatten, ja, die Menschen mit ihren Tieren umgegangen sind, aber dass halt ein Hund an die Kette gehört, was inzwischen aber sehr, sehr, also komplett illegal ist. Also man muss die Tiere jetzt inzwischen sehr, sehr gut behandeln. Da hat sich einiges getan. Aber das ist ja auch normal für eine Gegend, die jetzt ländlicher und landwirtschaftlicher ist, wo Tiere halt Nutztiere sind und man mit denen, von denen lebt und nicht so wie jetzt in München, wo es eigentlich mehr ein Spielzeug ist.
Ist denn, weil wir am Anfang über Heimat gesprochen haben, ich glaube, du hast das auch kurz gesagt, ist Galizien heute oder da eben, wo ihr lebt, ist das für dich heute deine Heimat?
Ja, müsste ich eigentlich sagen, ja.
Müsstest du?
Ja, weil das ist ein schwieriges Thema, habe ich auch viel mit Freunden besprochen, die dann Ähnliches gemacht haben. Es ist halt, also meine Frau ist in Betanzos aufgewachsen und wir sind jetzt immer da und die hat halt ihre Freunde von der Schule von damals noch. Und sowas habe ich halt alles nicht. Also weder hier noch dort. Und diese ganze Historie, die man ja mit alten Freunden hat, die habe ich eigentlich überall verteilt. Also ich habe sehr, sehr gute Freunde noch in Deutschland. Ein anderer ist jetzt in Schweden. Den hatte ich 25 Jahre nicht mehr gesehen. Der kommt mich jetzt in 2 oder 3 Wochen besuchen. Ich habe Freunde in USA und auch in Costa Rica. Aber das ist bei mir mehr menschengebunden als ortsgebunden, die Heimat. Vielleicht kann ich das so sagen, ja.
Fehlt dir denn was an Freunden, an Familie oder sagst du hast dir das mittlerweile da in den 20 Jahren so aufbauen können, auch dass du da wirklich so ein gutes Umfeld hast?
Ja, ich habe absolut ein gutes Umfeld. Also ich bin hier definitiv nicht einsam und dann habe ich halt meine alten Freunde, mit denen ich also schon fast jedes Wochenende auch spreche oder jetzt mit WhatsApp und so ist es ja einfach, mit denen ich in Kontakt bin, weil ich, ja, das sind halt so die Freunde, die man so mit 15, 20, die Freundschaft, die man da schließt, sind halt was Besonderes. Also die kriegt man mit 30, glaube ich, in der Form nicht nochmal hin, weil man einfach mit seinem Job und der Familie und so weiter einfach auch anderweitig beschäftigt ist und die meisten halt auch ihr Umfeld schon haben, wo man dann rein müsste. Aber das habe ich, da muss ich sagen, das ist mir in München schwerer gefallen. Also da hatte ich eigentlich nur Kollegen, also Freunde. In dem Sinne habe ich in den 8 Jahren in München eigentlich nicht gewinnen können.
Ja, das ist erstaunlich. Also ich habe jetzt das Thema auch nochmal angesprochen, weil ich vor ein paar Wochen Newsletter dazu verschickt habe, weil mir das ja ähnlich geht. Ich bin ja in Basel aufgewachsen, habe dann ganz lange in Berlin gelebt, jetzt eben in Irland. Eben dieser ganze Heimatgedanke, wo ist eigentlich noch Heimat? Auch wenn man dahin zurückkehrt, wo man vor 20 Jahren gelebt hat, hat sich ja alles weiterentwickelt. Es ist ja nicht mehr so wie eben damals. Von daher hat sich dann diese Heimat in Anführungszeichen ja auch verändert. Und was mir auch genauso ging, ich habe zum Beispiel, wenn ich heute nach Berlin zurückfahre, viel weniger Leute, die ich jetzt treffen will oder treffen kann, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Basel, obwohl das halt mehr als 20 Jahre her ist. Ne? Also es ist irgendwie erstaunlich, dass man eben so, weil auch viele immer fragen, eben so diese Freundschaften zu finden, auch im Ausland. Ich glaube auch, das ist wirklich so diese Freundschaft, wie wir das kennen, die hat man dann irgendwie so in der Jugend und in den 20ern und die trägt man dann bis zum Ende seines Lebens gefühlt mit.
Ja, absolut. Also das darf man nicht vergessen. Also ich glaube, man kann hier sich ein tolles Umfeld aufbauen, aber die Historie wird man nie haben, wird man sich nie aufbauen. Mhm. Und die anderen Menschen haben natürlich diese Historie hier. Also es ist ein Land, wo viele Leute da leben, wo sie aufgewachsen sind, und dadurch haben die natürlich ihre Kreise und ihre Familien ziemlich in der Nähe. Und da bin ich natürlich direkt in so einen Kreis reingekommen. Das hilft natürlich auch. Und die haben mich da auch sehr nett aufgenommen. Und ich fühle mich da auch wohl und integriert. Aber ich bin halt dazugekommen irgendwann mal. Ne? Das ist einfach so.
Lass uns mal noch über das Thema, was du auch ganz am Anfang mal noch angerissen hattest, über das Thema Geld sprechen. Also eben, wir haben verstanden, du arbeitest remote für deutsche Kunden. Du hast auch am Anfang gesagt, ne, du hast ein Fünftel von dem verdient, was du vorher in Deutschland oder in München verdient hast. Mhm. Wie gestaltet sich dann das heute? Also wahrscheinlich, ne, Lebenshaltungskosten in den letzten 20 Jahren werden auch deutlich teurer geworden sein in Galizien. Oder wie siehst du das heute eben auch mit dem Traum für auch Leute, die jetzt zuhören, sagen, ja, da finde ich mich wieder, ich will mir auch ein Haus mit Garten leisten können und da, wo ich lebe in Deutschland, ist das gar nicht möglich. Wie ist das bei dir in der Region heute?
Also es ist tatsächlich, sind ein paar Sachen teurer geworden, aber tatsächlich kommen auch jetzt immer mehr Menschen hierher, also wirklich noch nicht viele, aber früher war es halt niemand und jetzt teilweise kommen Leute, was ich halt über meine Immobilieninspektionen und Personal Shopper Aktivitäten jetzt mitkriege. Und die meisten, die jetzt kommen, kommen einerseits wegen dem Regen, weil du das angesprochen hattest, weil es ihnen einfach wirklich im Süden zu trocken geworden ist und auf den Inseln auch. Und andererseits auch wegen den Preisen, weil man hier halt wirklich noch, gerade wenn man ein bisschen aufs Land will, für also 100.000, teilweise auch für 50.000 ein Haus bekommt, was man dann restaurieren kann mit einem Garten, ob das jetzt 1.000 Quadratmeter oder je nachdem, wo man ist, sind auch mal, ich hatte eine, die wollte 7.000 Quadratmeter haben, weil sie Pferde hat. Und da findet man also wirklich für verdienbares Geld, sage ich mal, Objekte, die man jetzt in Deutschland, glaube ich, nicht so finden würde und wo man für vernünftiges Geld, wenn man so leben möchte, auch leben kann. Essen ist, ich möchte nicht mal sagen, dass es teurer ist, es ist halt besser und kostet mehr. Also man gibt mehr für Essen aus. Und wenn man jetzt hier ist und ein Haus hat, sage ich mal, dann kommt man auch mit 1.000 Euro wirklich gut zurecht.
Alleine aber?
Ja.
Oder als Familie?
Ja, es gibt auch Familien, die mit 1.000 Euro oder 1.500 leben. Das geht schon. Das kommt dann natürlich auf den Lebensstil eines jeden Einzelnen an. Man muss damit rechnen, dass man, wenn man nicht in einer der Städte lebt, ein Auto eigentlich braucht. Aber auf jeden Fall für eine Familie. Es ist immer schwer zu sagen, weil je nachdem, wo man wohnt, der Süden von Galizien ist auch ein bisschen teurer als der Norden von Galizien. Es gibt natürlich Menschen, die wahnsinnig viel Geld haben. Ich glaube, Amancio Ortega ist ja immer unter den, also der Gründer von Inditex, Zara und so, der ist ja unter den Top 10, 15 reichsten Menschen der Welt. Also der schafft es auch, mit mehr Geld hier zu leben. Aber also es gibt definitiv viele Menschen, die mit 100.000 Euro hierher kommen und vielleicht 1.000 Euro Einkommen und oder als Paar, wenn man sich da anpasst und nicht alles haben will natürlich, was man jetzt in Deutschland hatte. Man muss sich dann natürlich auch sagen, okay, ich lebe jetzt hier und ich lebe auch wirklich hier und dann nicht sagen, jetzt brauche ich aber mein deutsches Bier, meine deutsche Wurst und alles hier leben wie in Deutschland. Also das würde ich nicht versuchen. Also wie es ja viele machen, einfach nur das Klima ändern und den Rest aber beibehalten, das ist wahrscheinlich schwierig. Aber ansonsten kann man hier schon künstlich für vernünftig für normales Geld leben.
Also wer da sich für ein Haus in der Region interessiert, weil du das vorhin auch gesagt hast, man muss da so ein bisschen aufpassen, eben auch von der Konstruktion und von der Bewilligung und so weiter. Mhm. Du hast ja ein Startup gegründet, ImmoSpecta, du hast es auch kurz erwähnt, wo du mit einem Architekten zusammen das eben auch anbietest, da zu unterstützen, wenn man ein Haus gefunden hat, um zu gucken, ja, passt das alles auch von den Bewilligungen und so weiter. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Oder gibt es da noch ein Tipp, den du Leuten mitgeben kannst, die in Spanien ein Haus kaufen wollen?
Also der große Tipp ist ein Profi checken zu lassen, auf jeden Fall. Also die Inspektionen machen wir in ganz Spanien mit einem Netzwerk von Architekten nach einem Schema, wo einfach alle Themen und der Architekt, mit dem ich das zusammen mache, also wir haben mal gezählt, das sind weit über 2000 Häuser, die wir inzwischen angeschaut haben. Und da wird halt einfach alles angeschaut und nichts vergessen. In dem technischen Check. Den würde ich also auf jeden Fall jemand Unabhängiges machen lassen. Auch wenn die Verkäufer und Immobilienmakler das manchmal nicht wollen. Und wenn die das wirklich nicht wollen, dann ist es für mich schon ein No-Go. Ich würde auch den legalen Check unbedingt machen, weil, ja, wie gesagt, wir hatten schon Fälle, wo das Haus komplett abgerissen werden musste nachher, weil es ein illegaler Bau war, komplett illegal. Wir hatten Fälle, wo alles in Ordnung war, aber man ist eigentlich gar nicht hingekommen zu dem Haus, außer mit dem Helikopter, weil die ganze Finca innerhalb von einer anderen privaten Finca war.
Oh,
Also es gibt wirklich wahnsinnig viele lustige Geschichten, wenn man es vor dem Kauf rausfindet. Und wenn man es halt nach dem Kauf erst merkt, dann ist es halt doof. Also das ist uns passiert mit der Schädlingsbefalldiagnose, nennen wir das jetzt auf Deutsch. Wir haben unser erstes Haus gekauft in der Denke, dass wir da erstmal so einziehen können und das nach und nach restaurieren können, haben dann aber relativ schnell Termiten gefunden und mussten alles außer die Grundmauern einreißen und neu bauen. Und das kann natürlich, wenn man da nicht einen gewissen Puffer und Geduld hat, kann natürlich wirklich also finanziell und menschlich reinhauen, wenn man dann so ein Haus hat, in dem man ja eigentlich gar nicht drin wohnen kann und unheimlich viel Geld investieren muss erstmal, bis das wieder irgendwie bewohnbar ist. Und das sind alles Probleme, die man eigentlich relativ leicht aus der Welt räumen kann. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, wenn man was zum Renovieren haben möchte, da gibt es halt hier gerade in der Gegend sehr, sehr viel, dann hilft es auch da ein bisschen selbst Hand anlegen zu können, zu wollen. Weil gut, das ist in Deutschland das Problem, höre ich auch immer wieder, jetzt Handwerker zu finden, dass die dann kommen und den Job gut machen. Das ist halt, muss man ein bisschen Geduld mitbringen, sage ich mal.
Ja, also das, was den Gutachter angeht beim Hauskauf, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. In Irland ist es so, und das ist hier auch Usus, dass man einen Gutachter auf jeden Fall dabei hat, wenn man ein Haus kauft. Also der kostet halt irgendwie 500-600 Euro oder so, haben wir, glaube ich, bezahlt. Der halt aber ein komplettes Gutachten eben technisch auch zum Haus und so weiter erstellt. Also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, das Geld da zu investieren, dass man eben keine Probleme hat, weil man Dinge halt nicht sieht, die der Fachmann dann sieht. Wenn wir so zum Ende hin noch auf die Region nochmal kommen, so als Resümee Nordwesten Spaniens, für wen würdest du sagen, ist das richtige Pflaster?
Also für alle, die Natur mögen, für alle, die Wasser schätzen und die nicht genervt sind, wenn es dann auch mal gerade im Herbst und Winter mal länger regnet. Die Sonne kommt immer wieder durch, aber die Wintermonate, also gerade jetzt dieses Jahr, hat es extrem viel geregnet. Also das darf einen nicht nerven. Dann natürlich für alle Liebhaber von gutem Seafood. Ja, und Menschen, die einfach so ein bisschen ihr eigenes Ding machen wollen, ihr Land haben wollen mit dem Haus, wo sie was basteln können. Für so Menschen ist das, glaube ich, eine tolle Sache.
Also wer da noch einen tieferen Einblick haben will, ich packe alle Links auch zu dir, zu deinen Social-Media-Kanälen, wo man auch ein bisschen was eben aus deinem Alltag sehen kann, aus der Region sehen kann, in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung. Also da unbedingt mal reinschauen. Wir machen das natürlich auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen, verlinken das, also da unbedingt auch mal vorbeischauen. Wenn wir zum Ende hin auf die letzte Frage kommen, ein bisschen so in die Zukunft schauen. Du hast irgendwann mal gesagt im Gespräch, ja, und ob wir dann vielleicht mal noch ein paar Jahre in München leben, weiß ich nicht. Was sind denn deine oder eure Pläne? Will deine Frau nochmal zurück nach München? Willst du nach München oder nach Costa Rica? Oder was sind so die Vorstellungen?
Ich kann mir vorstellen, dass man ein bisschen Teil des Lebens hier ist, ein Teil des Lebens dort ist. Man muss ja nicht, also gerade wenn man dann nicht an die Kinder gebunden ist, man muss ja nicht immer am selben Ort sein, aber der Lebensmittelpunkt, denke ich, wird schon hier bleiben. Costa Rica ist mir ehrlich gesagt ein bisschen weit inzwischen geworden. Gut, Galizien ist vielleicht auch eine nette Anekdote, wird ja auch gern California genannt. Das heißt, da muss man gar nicht so weit weg, um nach California zu kommen, wenn wir das selber haben. Also eigentlich hat man hier eine schöne Mischung zwischen Stadt, Kultur, Stränden, Natur, Bergen, Meer, Essen. Also mir reicht das hier vollkommen, muss ich sagen. Ich glaube, da wird sich also so grundlegend wahrscheinlich nicht viel ändern, außer dass man halt sicherlich, ich bin ja jetzt auch 2-3 Mal im Jahr in München und vielleicht wird das dann mal ein Monat oder zwei sein, wo man auch mal ein Projekt oder irgendeinen Kurs oder sowas dort macht und eine Zeit lang dort ist. Aber ich glaube, der Mittelpunkt wird wahrscheinlich immer hier bleiben.
Cool, ja, das hört sich so ein bisschen an. Also viele Parallelen zu meinem Leben, weil ich ja auch immer zwischen München, Köln und Basel hin und her pendle. Und ja, ich glaube, ich sehe es auch ähnlich. Man kann da so das Beste aus beiden Welten so rausziehen. Und das, glaube ich, gut kombinieren in der heutigen Zeit, wo man ja eben auch so flexibel arbeiten kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für die Einblicke. Galizien, ich war noch nie da, aber irgendwie hat es Lust gemacht, so Irland Nummer 2 mal zu besuchen, weil es wirklich sehr viele Parallelen.
Ja.
Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, und komm mich gerne mal besuchen. Oder wer auch immer zuhört und mehr wissen möchte, kann mich gern kontaktieren. Also noch ist es nicht so überlaufen. Ich kann auf alle antworten.
Das war die Geschichte von Markus Hoffmann, der 2004 nach Galizien in den Nordwesten Spaniens ausgewandert ist. Die Links zu ihm findest du in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Und die Bilder gibt's wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also einmal vorbei. Heute habe ich noch einen Podcast-Tipp für dich. Und zwar empfehle ich hier ja ab und zu auch andere Podcasts. Wenn es dich also weiter wegzieht und du vielleicht davon träumst, in Neuseeland zu leben, dann hör doch einmal rein bei Holy Sheep Neuseeland. Es ist der größte deutschsprachige Neuseeland-Podcast für Reisende und Auswanderer. Die TV-Autorin Jenny Jacobite ist mit ihrem neuseeländischen Mann und den 3 Kindern von Berlin nach Neuseeland ausgewandert. Das Interessante ist, die Familie ist 6000 Kilometer auf dem Landweg einen Teil der Strecke gereist. Aktuell gibt es im Podcast auch sehr viele Interviews mit Auswanderern. Hör also mal rein bei Holy Sheep Neuseeland, der Podcast vom Ende der Welt. Alle Infos dazu auch in den Shownotes. Wir hören uns hier mit einer neuen Episode dann in der nächsten Woche am Mittwoch. Bis dahin, alles Gute, ciao.